ARD. Januar 1971. Ein junger Mann schlendert durch eine Mall in Milwaukee, als ihn eine Frau aufhält.
Hey, haben Sie am Samstag schon was vor?
Nicht wirklich. Warum?
Perfekt. Kommen Sie zu unserem Tennisturnier.
Die Frau drückt ihm einen Flyer in die Hand.
Virginia Slims Invitational of Houston. Davon habe ich noch nie gehört.
Ist doch ganz neu, aber vertrauen Sie mir. Es wird ein Spektakel. Und Sie könnten dabei sein. Haben Sie Familie?
Ja, aber...
Perfekt. Bringen Sie sie mit. Der Virginia Slim Circuit ist ein Event für jeden Tennisfan. Groß, klein, männlich, weiblich. Wir freuen uns auf Sie.
Der Mann schaut nochmal auf den Flyer.
Oh, wow. Da wird ja sogar Billie Jean King spielen. Moment mal. Sind Sie nicht Billie Jean King?
Als er vom Flyer aufschaut, ist Billie Jean King schon verschwunden und quatscht die nächste Person an. 1970 startet der Virginia Slims Circuit mit insgesamt 9 Spielerinnen mit einem Turnier in Houston. Sie werden als die Original 9 bekannt. Man könnte aber auch sagen, die Original 8 und Billie Jean King. Denn King ist die Sonne, um die der Circuit kreist. Die klar beste Spielerin, das Zentrum der Aufmerksamkeit. Sonderstatus hat sie trotzdem nicht. Sie verteilt Flyer, verkauft Tickets, lächelt auf Cocktailpartys von reichen Tennissponsoren und tingelt von einer Radioshow zur nächsten. In den nächsten 3 Saisons werden aus den Original 9 über 60 Spielerinnen werden. Jahr für Jahr wird die Zahl der Turnierstandorte erhöht werden, um der hohen Nachfrage nachzukommen. Und das Preisgeld wird von ein paar Tausend auf über $750.000 steigen. Die Virginia Slims Tour ist ein riesiger, bahnbrechender Erfolg und katapultiert Billie Jean King an die Spitze des Frauensports. 1971 durchbricht sie als erste weibliche Athletin die Schallmauer von $100.000 Preisgeld in einem Kalenderjahr. Die Presse überschlägt sich und sogar US-Präsident Richard Nixon richtet per Telefon persönliche Glückwünsche aus. Ein Jahr später, 1972, gewinnt King 3 der 4 Grand-Slam-Turniere im Einzel und wird von der Sports Illustrated als erste Frau und als erster Tennisprofi zur Sportsperson of the Year gekürt. Mit 28 Jahren ist sie zum 4. Mal die Nummer 1 der Welt, gewinnt ein Turnier nach dem anderen. Und aus ihrer Ein-Dollar-Rebellion in Houston ist ein Millionen-Business geworden. King ist die Frau der Stunde. Noch vor wenigen Jahren nahm sie niemand ernst mit ihrer Vision von lukrativem Frauensport. Doch auf einmal wollen alle ein Stück vom Kuchen abhaben. Willkommen bei Changemakers. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten von Athletinnen und Athleten, die weit über ihren Sport hinaus Einfluss genommen und Dinge bewegt haben. Die für etwas gekämpft und damit die Welt verändert haben. Das ist Teil 2 der Geschichte Billie Jean King und der Kampf der Geschlechter.
Billie Jean, Darling, wie geht's dir?
Bobby, spar dir den Smalltalk. Ich weiß, warum du anrufst.
Natürlich weißt du das. Und? Hast du es dir überlegt?
Es gibt nichts zu überlegen, Bobby. Du kennst meine Antwort. Nein, keine Chance.
Komm schon, Billie Jean. Stell dir doch nur mal das Spektakel vor. Billie Jean King gegen Bobby Riggs, Feministin gegen Chauvinistenschwein, Mann gegen Frau. Das wird die ultimative Show. Überleg dir mal, wie viel Geld wir verdienen.
Wann gibt der Typ endlich auf?
Januar 1973. Seit fast 2 Jahren wird Billie Jean King belästigt. Sie ist genervt, aber... Sie hat auch ein wenig Respekt vor der Hartnäckigkeit dieses Typen, der unbedingt gegen sie spielen will. Bobby Riggs. Vor vielen, vielen Jahren war Riggs mal ein Champion. 1939 gewann er Wimbledon im Einzel, Doppel und Mixed Doppel. Ein paar Monate später wurde er die Nummer 1 der Welt, mit nur 21 Jahren. Dann aber kam der Zweite Weltkrieg. Er kostete Riggs die besten Jahre. Nach seiner Rückkehr gewann er keine Grand-Slam-Titel mehr. Mittlerweile ist Riggs über 50. Er ist kein Coach, kein Promoter, auch sonst nicht wirklich wichtig. Und doch wird im Tenniszirkus ständig über ihn gesprochen, wegen seiner kuriosen Wettgeschichten.
Hast du schon von der neuesten Riggs-Nummer gehört?
Was hat er denn dieses Mal gemacht?
Er soll mit einem Löwenjungen an der Leine gespielt haben und er hat gewonnen.
Typisch Riggs.
Riggs ist ein Gambler. Seit seinem Karriereende verdient, oder besser verliert, er Geld mit Wetten gegen reiche Tennisfans und Celebrities. Oft vereinbart er wilde Handicaps, die ihn bei Tennisspielen behindern, und wettet dann auf sich selbst. Dann spielt er mit zwei Hunden an der Leine, lässt sich ans Bein eines anderen Mannes binden oder er stellt Stühle und Bänke auf seiner Hälfte des Courts auf, um die er herumlaufen muss. Es gibt Dutzende, Hunderte solcher Riggs-Geschichten. Auch King kennt viele davon, schon seit ihrer Kindheit. Persönlich begegnet ist sie Riggs aber nie, bis vor 2 Jahren. Sie war am Trainieren gewesen, als Riggs auf einmal vor ihr stand. Er war über den Zaun gesprungen und forderte sie ohne Vorankündigung heraus.
Komm schon, Billie Jean, du wirst doch wohl noch einen alten Mann schlagen können, oder?
King hatte höflich abgelehnt. Nicht wegen Riggs, sie hat nichts gegen ihn. Wenn überhaupt, dann hat sie Mitleid mit ihm. Weil er ganz offensichtlich entweder Geld oder Aufmerksamkeit braucht. Doch was hätte sie von dem Duell gegen einen alten Mann? Wenn sie gewinnt, wird kein Hahn danach krähen. Wenn sie aber verliert, wird sie das bis an ihr Lebensende verfolgen. Und vor allem, es wird der Frauenbewegung schaden. Deshalb spielen Riggs und King seit Anfang der 70er Katz und Maus. Er bettelt, sie lehnt ab. Wieder und wieder und wieder. Bis ausgerechnet Kings größte Rivalin alles verändert.
Bei Gott. Oh, lass Margaret gewinnen. Bitte, lass sie gewinnen.
Billie Jean King stellt hastig ihre Tasche ab und wirft ein paar Münzen in den Fernsehapparat vor ihr in der Empfangshalle des Flughafens Honolulu. Es ist der 13. Mai 1973. King und die anderen Spielerinnen sind gerade zwischengelandet, aus Tokio. Dort hatte der Virginia Slims Circuit das erste Profiturnier für Frauen in Japan ausgerichtet. Ein Riesenerfolg. Doch der Meilenstein würde schnell vergessen sein, wenn...
Mist! Sie verliert! Schau dir das an, Billie Jean!
Kings Kollegin Rosie Cassals war schneller. Auf ihrem Münzenfernseher läuft das Tennisspiel bereits. King schaut ihr über die Schulter und checkt den Spielstand. Court 1, Riggs 5.
Verdammt!
Margaret Court. Seit ihrem ersten Aufeinandertreffen vor über 10 Jahren, im Wimbledon-Finale 1961, als Court noch Smith hieß, liefern sich King und die Australierin ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Krone des Frauentennis. Mal ist King die Nummer 1, mal Court. Vor ein paar Wochen hat Court wieder die Führung übernommen. Die Frauen sind grundverschieden, auf dem Platz, aber vor allem daneben. King ist quirlig, laut und durch progressiv. Court ist eine stille und strenge Frau, streng gläubig, streng konservativ. Als King sie 1970 zum ersten Turnier des Virginia Slims Circuit einlud, um Teil von etwas Großem zu werden, ging sie lieber in Orlando fischen mit ihrem Ehemann. Später sagte sie:
Im Großen und Ganzen tauchen Zuschauer auf, um die Männer zu sehen. Ich glaube nicht, dass Frauen dasselbe verdienen sollten. Wir sind nicht ebenbürtig.
Bobby Riggs nutzte diese Rivalität. Nachdem er immer wieder bei King abgeblitzt war, ging er auf Court zu. Und er wusste genau, wie er sie aus der Reserve lockt.
Dass er sagte, er sei ein Chauvinistenschwein, hätte mir nicht egaler sein können. Aber es ärgerte mich, dass er nicht nur meinen Sport verspottete, sondern Billie Jean als beste Spielerin der Welt bezeichnete, obwohl ich sie wesentlich öfter besiegt hatte als sie mich.
Court hat keinerlei aktivistische Veranlagung und kein Gespür für die Gefahren des Spiels gegen Riggs. Für sie ist es einfach nur ein lukratives Showmatch. Vor Beginn des Spiels erwarten 18 der 24 Reporter vor Ort einen Sieg für Court. Doch es ist Riggs, der die Partie dominiert. 6:2, 6:1 fegt er Court vom Feld. Nach nicht einmal einer Stunde ist das Spiel vorbei. Die beste Tennisspielerin der Welt, für manche die beste der Geschichte, vernichtend geschlagen von einem 55-jährigen Mann. Weil das Spiel am Muttertag stattfand, tauft die Presse das Match Mother's Day Massacre. King kennt diese Headlines noch nicht. Und das ist doch nicht nötig. Sie ahnt schon am Münzfernseher in Honolulu, dass gerade ein Debakel über die Frauenbewegung im Sport hereinbricht. All die Meilensteine, all die kleinen Punktsiege, die King und ihre Kolleginnen in den letzten Jahren errungen haben. Weggewischt von ihrer Erzrivalin und Bobby Riggs. King schaut Rosie Casals, einer der Original Nine, in die Augen und sagt:
Jetzt muss ich gegen ihn spielen.
Mr. Riggs, mögen Sie keine Frauen?
Doch, ich liebe Frauen. Im Schlafzimmer und in der Küche. In dieser Reihenfolge.
Die Wochen vor dem Battle of the Sexes, wie es die Presse nennt, sind die große Bobby Riggs Show. Er lässt keine Gelegenheit aus, zu sticheln und zu provozieren. Viele Leute, auch Frauen, finden sein Macho-Gehabe lustig und amüsant. Selbst Billie Jean muss manchmal schmunzeln. Doch oft überschreitet er Grenzen. Einmal taucht er beim Training in einem T-Shirt mit zwei kreisförmigen Löchern auf, durch die man seine Nippel sehen kann. Den Reportern sagt er:
Ich glaube, Billie Jean würde das Shirt besser stehen.
King ignoriert die meisten Provokationen. Stattdessen verbringt sie ihre Zeit mit akribischer Vorbereitung. King studiert Riggs Spiel, arbeitet an ihrer Taktik und an ihrem Körper. Und sie visualisiert jedes erdenkliche Detail. Wie wird das Licht sein? Mit welcher Lautstärke muss sie rechnen? Wird Bobby Riggs sie auch auf dem Court mit sexistischen Sprüchen provozieren? King will nicht den Fehler machen, den Court gemacht hatte. Ihren Gegner zu unterschätzen. Riggs wiederum hält es nicht für nötig, sich speziell vorzubereiten. Nach dem Sieg gegen Court ist er klarer Favorit. Statt zu trainieren, spielt er für $100 gegen Celebrities und gibt sich mit jungen Frauen und unterhält die Presse.
Der beste Weg, mit Frauen umzugehen, ist, sie schwanger zu halten. Dann machen sie sich keine Gedanken darüber, wie sie in die Welt der Männer kommen, sondern bleiben an ihrem Platz. Der Mann ist König. Der Mann ist überlegen und Frauen sollten das wissen. Ich sage, ich schlage Billie Jean King vernichtend und werfe die Frauenrechtsbewegung nochmal um 20 Jahre zurück.
Riggs Verhalten polarisiert. Manche belächeln ihn, andere bewundern ihn. Dass seine Selbstdarstellung und sein zwanghafter Hang zum Wetten mindestens problematisch sind, dass er vielleicht sogar spielsüchtig ist, wird kaum kritisch betrachtet. Dabei haben ihn seine Eskapaden schon 2 Ehen gekostet und den Respekt seiner Kinder. Als schließlich der 20. September 1973 gekommen ist, der Tag des Spiels, werden ihm Millionen Menschen die Daumen drücken. Aber nicht seine eigene Familie.
And here comes Billie Jean King.
Es ist soweit. King wird von ihren Gladiatoren in die Arena getragen. Riggs wird von einer Schar junger, leicht bekleideter Frauen auf einer Rikscha reingeschoben. Vor dem Spiel übergibt er ihr einen Lolli seines Sponsors, dem Süßwarenhersteller Sugar Daddy. King revanchiert sich und schenkt dem Chauvinisten-Schwein Riggs ein kleines, quiekendes Babyschweinchen mit blauer Schleife am Hals. Das Orchester spielt, die Cheerleader tanzen, es werden Worte gewechselt. Dann ist die Show vorbei. Zeit für Tennis. Billie Jean King hat den ersten Aufschlag. Sie tippt den Ball auf den Boden und holt aus. 30.472 Augenpaare sind auf sie gerichtet. Über 90 Millionen im TV. Mehr als je zuvor bei einem Tennisspiel. Das Interesse am Battle of the Sexes ist astronomisch, weil es den Zeitgeist trifft. Mann gegen Frau, alt gegen jung, schwarz gegen weiß, Osten gegen Westen. In den 1960ern und 70ern werden viele gesellschaftliche Positionen neu verhandelt, vor allem in den USA.
In the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
1961 wird John F. Kennedy Präsident. Er ist ein Hoffnungsträger, der die USA verändern soll. 1963 wird er erschossen. 5 Jahre später stirbt auch der Bürgerrechtler Martin Luther King nach einem Attentat.
I have a dream.
Zur gleichen Zeit befindet sich die halbe Welt im Kalten Krieg. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner leben in der Angst, durch eine sowjetische Atombombe zu sterben. Parallel spaltet der verheerende Vietnamkrieg die US-Gesellschaft. Genauso wie die Watergate-Affäre um Präsident Richard Nixon. Hinzu kommen eine Energiekrise, Inflation, eine Hitzewelle, schwächelnde Börsen. Und mitten in dieses Pulverfass fällt das Battle of the Sexes.
They have started the match just that way, that abruptly. Service, Billie Jean's and Falk. And he continues, Bobby Riggs does, to wear his warm-up jacket.
Ihren ersten Aufschlag haut King ins Netz. Der zweite geht ins Feld, doch ihr Gegner returniert stark. Der erste Punkt des Spiels geht an Bobby Riggs.
Love 15.
Verhaltener Applaus. Nächster Ballwechsel. Aufschlag King, Rückhand Riggs ins Netz. Punkt für King. Dieses Mal ist der Applaus deutlich lauter. Viele Zuschauer drücken King die Daumen, weil sie der Underdog ist. Viele aber auch, weil sie zu einem Symbol der Frauenbewegung geworden ist. Seit Jahren kämpfen immer mehr Frauen an immer mehr Fronten um Gleichberechtigung. Es geht um grundlegende Rechte der Selbstbestimmung. 1973 ist es für sie in den USA nicht möglich, eine Kreditkarte zu bekommen, ohne männlichen Bürgen. Vergewaltigung in der Ehe ist in allen 50 Bundesstaaten legal. Und im Schnitt bekommen Frauen für dieselbe Arbeit nur 57% des Gehalts der Männer. Es ist der tiefste Wert seit Beginn der Datenerfassung 1960. Und bei nicht weißen Frauen ist die Kluft sogar noch größer. Der Tennissport ist eine der wenigen Ausnahmen, in denen Frauen sich erfolgreich und medienwirksam wehren. Mit dem Virginia Slims Circuit und ihrer zentralen Figur Billie Jean King. Für viele ist sie eine Inspiration. Doch eine Niederlage gegen Riggs könnte das gesamte Momentum zerstören.
Ich dachte, es wird uns 50 Jahre zurückwerfen, wenn ich das Spiel verliere. Es wird das Selbstbewusstsein aller Frauen betreffen.
15 Minuten sind gespielt. Es läuft nicht sehr gut für King. Sie liegt hinten. 2-3 im ersten Satz. Riggs wirkt locker. King versucht ruhig zu bleiben, doch der Druck ist enorm. 50 Jahre später wird sie sagen,
emotional hat es sich angefühlt wie ein Spiel um Leben und Tod.
1973 ist ein Jahr der Extreme für King, schon vor dem Spiel gegen Riggs. Einerseits ist sie so berühmt, wohlhabend und einflussreich wie nie zuvor. Andererseits steht sie immer wieder im Brennpunkt. Vor allem das konservative Establishment hat sie auf dem Kieker, etwa als öffentlich wird, dass sie eine Abtreibung hatte. Doch ihr größtes Geheimnis ist noch unter Verschluss. Eigentlich sind es sogar zwei Geheimnisse. Einmal, dass sie eine Affäre hat. Und dann, dass ihre Affäre eine Frau ist. Marilyn Barnett, eine Friseurin aus L.A. King hatte sie 1970 kennengelernt. Schon vorher hatte sie gemerkt, dass sie sich immer mehr zu Frauen hingezogen fühlt. Trotzdem hatte sie ihre Sexualität und ihre Ehe mit Larry nicht hinterfragt. Vor dem Battle of the Sexes ist die Affäre noch nicht bekannt. Doch die riesige Aufmerksamkeit verstärkt Kings Angst, dass sie öffentlich wird. Eine immense Last. Doch jetzt, in diesem Moment, geht es nur um das, was sie mehr als alles andere liebt. Tennis.
Auf geht's, Billie Jean. Ein Ball nach dem anderen.
King hat eine Strategie. Sie will Riggs zermürben. Eigentlich spielt sie schnell und aggressiv am Netz, was kurze Ballwechsel bedeuten würde. Doch heute schlägt sie immer wieder softe, weite Bälle Richtung Grundlinie. Riggs muss dadurch mehr laufen und selbst viel Kraft aufbringen, um Wucht in seine Schläge zu bringen. Anfangs hat King noch Schwierigkeiten, den für sie ungewohnten Stil durchzusetzen. Aber mit der Zeit kommt sie rein. Sie dreht den 2-3 Rückstand in eine 4-3 Führung. Und ein paar Minuten später hat sie den ersten Satz gewonnen. 6-4. Während King sich in der Pause alleine auf ihrer Bank sammelt, wird Riggs, natürlich, von einem Kamerateam begleitet. Er sagt dem Reporter,
sie spielt im Moment besser als ich. Sie ist verdammt schnell. Ich denke, ich habe sie geschlagen, aber dann kriegt sie den Ball noch. Sie ist fantastisch. Mal sehen, wie es im zweiten Satz läuft. Ich hoffe, ich kann ausgleichen.
Riggs versucht zu kontern, stellt seine Taktik um. Doch je länger das Spiel geht, desto besser geht Kings Plan auf. Riggs wirkt immer ausgelaugter, King immer souveräner.
Wenn Bobby einen Punkt macht, dann wegen eines Fehlers von Billie Jean. Wenn Billie Jean den Punkt macht, dann macht sie ihn clean.
King gewinnt auch den zweiten Satz, 6-3, und führt jetzt 2-0. Ein Frauenspiel wäre jetzt schon vorbei. Doch King und Riggs haben sich auf 3 Gewinnsätze geeinigt. Die Anzahl, die bei den Männern üblich ist. In dieser Satzpause taucht der Fernsehreporter bei King auf.
Billy, ist es ein bisschen einfacher, als Sie dachten?
Ich wusste nicht, was ich erwarten soll. Ich versuche nicht zu denken, dass das Spiel gewonnen ist, bis es vorbei ist.
Der dritte Satz ist nichts für Fans von schönem Tennis. Aber die Tendenz bleibt gleich. King dominiert, Riggs hadert. Er wird immer erschöpfter, bekommt Krämpfe in der Hand. Und irgendwann, nach 1 Stunde und 42 Minuten, hat King Matchball. Nur noch ein Punkt. Ein Punkt bis zum Sieg gegen Bobby Riggs. Doch für King geht es nicht um Riggs als Mensch. Sie mag ihn, trotz aller Provokationen. Sie ist sich sicher, dass Riggs nur eine Rolle spielt und nicht so über Frauen denkt, wie er behauptet. Kings Problem sind vielmehr die Menschen, die seine Show ernst nehmen. Die Menschen, die mit I Love Bobby Riggs Stickern auf der Tribüne sitzen. Die ihr Hassbriefe schreiben, weil sie nicht bereit war für ein Kind und deshalb abtrieb. Überwiegend Männer, aber auch Frauen, die ihren gesellschaftlichen Rang so sehr verinnerlicht haben, dass sie ihn ein Stück weit umarmen. All diese Menschen will King in die Schranken weisen. Mit einem Ball und einem Schläger. Doch sie vergibt den ersten Matchball. Dann den zweiten. Plötzlich heißt es Einstand. Sie braucht jetzt 2 Punkte Vorsprung, um den dritten Satz und damit das Spiel zu gewinnen. Riggs ist körperlich am Ende, aber kämpft erbittert gegen die Niederlage. Es geht hin und her. Und dann, über 5 Minuten später, hat sie den dritten Matchball. Riggs schlägt auf, King retourniert. Riggs streckt sich, versucht den Ball mit der Rückhand zu erwischen. Und dann ist es vorbei. Der Ball landet im Netz. King wirft ihren Schläger in die Luft. 6-4, 6-3, 6-3. Gewonnen. Kurz vergräbt sie das Gesicht in den Händen. Dann steht ihr erster Gratulant vor ihr. Bobby Riggs. King legt ihm einen Arm über die Schulter. Gemeinsam verlassen sie den Court.
Du bist zu gut,
sagt Riggs.
Ich hab dich unterschätzt.
Eigentlich hat Billie Jean King nur einen alten Mann besiegt. Einen halbfitten Selbstdarsteller, der fast doppelt so alt ist wie sie. Sie wollte dieses Match nicht mal. Und niemand bezweifelt, dass sie gegen Arthur Ashe oder Stan Smith, Männer ihres Alters, wohl chancenlos wäre. Doch was auch King erst mit der Zeit versteht, darum ging es nicht. Es ging nicht mal um Tennis.
Bobby hat Frauen generell verspottet. Und es war, als hätte ich in dieser Nacht im Astrodome alle Frauen vertreten.
Egal ob im Wohnzimmer, im Büro, in der Umkleide oder beim Stammtisch. Rund um das Battle of the Sexes wurden in den gesamten USA und darüber hinaus viele sexistische Stereotype verhandelt. Dass Frauen nicht stressresistent sind. Dass sie unter Druck versagen. Dass sie keine Show bieten können. Dass sie nicht so interessant, clever, kaltschnäuzig, fokussiert wie Männer sind. Oder kurz, dass sie Männern in so gut wie allem unterlegen sind. Selbst wenn sie in ihren besten Jahren gegen einen alten Mann antreten. Billie Jean Kings Sieg gegen Bobby Riggs ist ein Symbol dafür, wie sehr Frauen unterschätzt werden. Er hat sie zur Ikone gemacht, weit über Tennis hinaus. Sie ist jetzt endgültig keine Athletin mehr, sondern Athletenaktivistin. Wenige Monate nach dem Spiel gründet King die Women's Sports Foundation, um Mädchen und Frauen im Sport zu fördern, und ein Frauensportmagazin, um etwas gegen die chronische Unterrepräsentation von Frauen in den Medien zu unternehmen. Sie ruft eine neuartige Turnierserie ins Leben, World Team Tennis, bei der Teams aus Männern und Frauen im Einzel und Doppel gegeneinander antreten. Und dann ist da noch ihr neuer Tennisverband, die Women's Tennis Association, kurz WTA. Schon vor dem Spiel gegen Riggs hat King die Gründung initiiert und ist zur ersten Präsidentin gewählt worden. Jetzt hat der Verband den nötigen Rückenwind, um seine Forderungen durchzusetzen. Die US Open 1973 werden das erste Grand Slam Turnier, bei dem Frauen dasselbe Preisgeld erhalten wie Männer. Die $55.000, die es zur Angleichung der Preisgelder braucht, zieht King eigenhändig über Sponsoren an Land. Denn die stehen nach dem Battle of the Sexes auf einmal Schlange. Gleichzeitig kursieren aber auch seltsame Gerüchte. War das Match vielleicht gefixt? Hat Bobby Riggs absichtlich verloren? Einige Leute behaupten, dass er King gewinnen ließ, um Schulden bei der Wettmafia abzubauen. Vieles spricht dagegen. Auch Riggs bestreitet diese Darstellung bis an sein Lebensende vehement. In der TV-Sendung The Attorney macht er sogar einen Lügendetektor-Test. Trotzdem hält sich die Theorie bis heute. Am Impact des Spiels ändert sie aber nichts. Wohin King auch geht, wird sie auf das Battle of the Sexes angesprochen. Kleine Mädchen und Jungen sagen ihr, sie wollen sein wie sie. Frauen sagen, das Spiel habe ihr Leben verändert. Väter mit Töchtern kommen zu ihr und danken ihr für ihre Arbeit. Anfang 1975 wird King in einer Umfrage zur am meisten bewunderten Frau der Welt gewählt. Ihr Ruf ist exzellent, selbst ihre vielen Kritiker haben jetzt einen gewissen Respekt, bis sie 6 Jahre später von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Marilyn Barnett, mit der King eine Affäre hatte, verklagt King 1981. Sie erhebt Ansprüche auf ihr Strandhaus in Malibu. Vor Gericht zeigt sich schnell, dass King im Recht ist. Sie gewinnt den Prozess. Trotzdem trägt sie den größten Schaden davon. Durch die Klage ist sie gegen ihren Willen geoutet worden. Dabei hat sie ihre Homosexualität zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal vor sich selbst anerkannt. Jetzt wird ihre Identität in aller Öffentlichkeit besprochen und verdammt. Quasi über Nacht verliert sie den Großteil ihrer Sponsoring-Verträge. Über $1 Million. Homosexualität ist ein gesellschaftliches Manko zu der Zeit, in den meisten Bundesstaaten sogar illegal. Larry stellt sich in dieser Zeit öffentlich an Billie Jeans Seite und verteidigt sie. Es ist das schwierigste Kapitel ihrer schon immer schwierigen Beziehung. Schon seit Mitte der 1970er leben sie weitgehend getrennt. Doch Larry glaubt immer noch an die Ehe. Erst 1987 stimmt er einer Scheidung zu. Es dauert lange, bis die Narben heilen. Erst 1994, mit 51 Jahren, fühlt sich King wohl und sicher genug, um ihre Partnerschaft mit Ilana Kloss bekannt zu machen. Die beiden sind schon seit Ende der 70er ein Paar und auch heute noch zusammen. Auch Larry hat eine Partnerin gefunden und ist seit über 30 Jahren verheiratet. Billie Jean und Ilana sind die Pateneltern seiner Kinder. Mittlerweile ist King 80 Jahre alt und die Tiefpunkte ihres Lebens verblassen immer mehr hinter ihrem vielseitigen Vermächtnis. 179 Titel hat sie gewonnen, davon 39 bei Grand Slams. 6 Jahre lang war sie die Nummer 1 der Welt. Und doch sagt sie,
tief in mir drin frage ich mich, wie gut ich hätte werden können, wenn ich mich nur auf Tennis konzentriert hätte.
Noch während ihrer aktiven Karriere hat King vor dem Senat gesprochen, Gesetzesentscheidungen beeinflusst, Stiftungen und Verbände gegründet und unterstützt. 1990 landet sie auf der Liste der 100 wichtigsten Amerikanerinnen und Amerikaner des 20. Jahrhunderts. 2009 verleiht ihr Präsident Barack Obama die Freiheitsmedaille. Ihre Stiftung, die Women's Sports Foundation, ist mittlerweile 50 Jahre alt und hat über $100 Millionen Fördergelder eingesammelt, um Mädchen und Frauen im Sport zu unterstützen. Und ihr liebster Sport? Tennis? 2007, 34 Jahre nach den US Open, führen auch die French Open gleiche Preisgelder für Frauen und Männer ein. Seither herrscht bei allen 4 Grand Slams das Equal Pay Prinzip. Auch deshalb ist Tennis der mit Abstand lukrativste Frauensport. Laut Forbes waren im Jahr 2023 9 der 10 bestbezahlten Athletinnen der Welt Tennisspielerinnen. Und dennoch sind Sexismus und patriarchale Strukturen, Homo- und Transfeindlichkeit auch heute noch Realität. Deshalb ist Billie Jean King noch immer aktiv.
Ich will, dass ein jedes kleine Mädchen die gleichen Träume haben kann wie jeder kleine Junge.
King spricht auf Demonstrationen, sammelt Spendengelder und wird immer noch ständig auf das Battle of the Sexes angesprochen. Mit Bobby Riggs bleibt King ein Leben lang befreundet. Er stirbt 1995 an Krebs. Sein Sohn Larry erzählt Jahre später, dass es am Abend vor seinem Tod ein letztes Gespräch zwischen King und Bobby gegeben habe.
Bobby, ich will, dass du weißt, dass ich dich sehr lieb habe.
Ich dich auch, Billy. Und wir haben wirklich etwas Großes erreicht zusammen.
Ja, Bobby, das haben wir.
Das war Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. Episode 2. Billie Jean King und der Kampf der Geschlechter. Hört gerne auch in unsere anderen Folgen rein, zum Beispiel in die Geschichte von Didier Drogba. Ihr findet Changemakers in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt uns gern unter changemakers@sportschau.de. Ihr findet die E-Mail-Adresse auch in den Shownotes. Am Ende der Staffel gehen wir in einer Sonderfolge auf eure Fragen ein. Die Hauptquellen, die für die Recherche dieses Podcasts verwendet wurden, findet ihr in den Shownotes. An dieser Stelle noch ein Hinweis zu den Szenen und Dialogen, die ihr hören konntet. Diese entsprechen in der Regel den direkten Beschreibungen von beteiligten Personen. Wenn sich keine detaillierte Schilderung oder Aufnahme finden ließ, wurden die Situationen so authentisch wie möglich für euch nachgestellt. Changemakers ist eine Produktion des WDR für die ARD Sportschau. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. In Lost Heroes, Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen, erzählt Schauspielerin Milena Straube die spannenden Lebensgeschichten unbeachteter Heldinnen. Der mächtigste Pirat aller Zeiten? War nämlich eine Frau. Der erste Autor der Menschheit? Auch eine Frau. Den Cosmo-Podcast Lost Heroes findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Changemakers ist eine Produktion des WDR für die ARD-Sportschau. Skript und Konzeption Philipp Avunu. Recherche und Konzeption Stefan Bodemer. Sprecherin Henriette Schröers. Regie Matthias Kapohl. Technik Thomas Haumann. Formatentwicklung Isabel von Glahn. Fact-Checking Leon Gellings. Redaktion Lisa Klemms, Jochen Läufgens und Markus Kramer. Sounddesign Marin Rolfs. Grafik Kirsten Meyer. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.